Paulus hat eben davon gesprochen, dass die Schöpfung einer der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und um die Stelle, den Zeitpunkt dieser Unterwerfung mitzubekommen, müssen wir zu 1. Mose 3 nach dem Sündenfall, wo Gott zu Adam und Eva von Schmerzen und Schwierigkeiten spricht, da werden wir wohl dieses, was Paulus hier allgemein festhält, zu achten haben. Also die ganze Schöpfung, die kreatürliche Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und nun hält Paulus fest, dass wir hier als solche, die den Heiligen Geist, das heißt das Pfand oder das größte Zeichen des neuen Lebens, des neuen Heils, die wir sogar diesen Geist haben, auch wir sind äußerlich immer noch, gehören immer noch zu dieser Kreatur, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Mit anderen Worten, das Heil ist nur zum Teil da, nur bei unserem geistlichen Teil, beim inneren Menschen, da ist es angesiedelt worden. Wir sind dort verändert worden, aber noch nicht äußerlich. Das lässt noch auf sich warten. Nicht nur das, sondern auch wir selbst, als solche, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Erstlingsgabe des Geistes, das heißt, er ist das Erste von dem, das Gott uns schenken will. Es kommt noch mehr, aber er ist das Wesentliche. Auch wir selbst seufzen, wir könnten hinzufügen, dennoch, trotz des Besitzes des Geistes, seufzen in uns selbst, während wir die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes erwarten. Bei dem Begriff Sohnesstellung muss man wissen, dass Paulus zweimal von einer Sohnesstellung in diesem Kapitel spricht. Die erste ist in Vers 15, das ist die geistliche Sohnesstellung. Dieses Wort, das griechische Wort hier, ist nicht einfach zu übersetzen. Es theologisch oder biblisch gesehen haben wir es hier mit dem Begriff der Freiheit zu tun. Paulus will hier sagen, dass wir vom Gesetz befreit worden sind. In Vers 15 geht es um das Gesetz Moses, das das geistliche Leben Israels bestimmte. Von diesem sind wir, und so, das hatte er anfangs Kapitel 7 sehr deutlich geschildert, befreit worden. Auch Anfang von Kapitel 8 sagt er, dass das Gesetz des Geistes mich nun frei gemacht hat, grundsätzlich. Nicht, dass die Sünde weg wäre oder das Gesetz nicht mehr existieren würde, aber es ist nicht unser Herr. Es sagt noch die Wahrheit und wir haben uns danach zu richten, aber wir sind jetzt unter neuer Herrschaft. Das ist die erste Sohnestellung. Wir stehen jetzt unter der Herrschaft des Geistes. Aber der Körper untersteht immer noch der Gesetzmäßigkeit dieser Schöpfung und auch der Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit. Diese Versklavung kennen wir immer noch. Wir sind nicht los davon. Am Tag unserer Bekehrung werden wir nicht anders körperlich. Wir bleiben körperlich, was wir waren. Aber wenn Jesus kommt, 1. Thessalonicher 4, dann bekommen wir einen verwandelten Leib. Dann wird das Heil von Golgatha auch auf das Leibliche sich erstrecken. Dann werden wir leiblich verwandelt werden. Das gehört auch zu dem geplanten Heil. Und später wird Gott sogar die ganze Schöpfung verändern. Vielleicht könnte ich bei dieser Gelegenheit kurz darauf eingehen, wenn wir einen kleinen Exkurs machen können, Kolosser 1, um diesen Text zu verstehen, ein Text, der allzu schnell missbraucht werden kann. Vers 19, es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Wichtig ist hier festzuhalten, dass alle Versöhnung mittels des Kreuzes geschieht. Nun kommt dieser Satz oder Satzteil: durch ihn sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Hier haben wir es für uns im Deutschen mit einem Wortspiel zu tun. Das griechische Wort für Versöhnung heißt vertauschen oder austauschen besser. Vertauschen wäre nicht ganz richtig. Sondern austauschen. Friede entsteht, wenn ein Spannungsverhältnis ausgetauscht wird. Manchmal wird dieses Wort mit tauschen übersetzt, zum Beispiel Römer 1, wo die Heiden die Anbetung Gottes vertauscht oder ausgetauscht haben mit Anbetung von Geschöpflichem. Da kommt dasselbe Wort vor. Da wird es natürlich mit austauschen oder vertauschen übersetzt. Hier haben wir beides. Geistlich müssten wir das Wort Versöhnung gebrauchen. Aber wir können im Deutschen nicht das beibehalten. Denn wenn Paulus an die, in Anführungsstrichen, Versöhnung der Welt denkt, dann geht es nicht um Versöhnung, denn die Welt hat sich nicht verschuldet, sagt Paulus in Römer 8. Sondern da geht es um das eigentliche Austauschen. Das heißt, infolge des Kreuzes auf Golgatha werden wir nicht nur geistlich mit Gott versöhnt, unsere Sünden werden vergeben, sondern unser körperliches, unser leibliches und auch die ganze Schöpfung, Grund des Kreuzes, wird noch einmal ausgetauscht werden. Das heißt, Gott verändert auch die materielle Schöpfung. Das gehört auch zum großen Heilsplan Gottes. Das steht aber noch bevor. Paulus sagt in Römer 8, das ist noch nicht da. Man soll also hier in Kolosser 1 nicht zu schnell weder an die Dämonen denken, die werden nicht versöhnt. Hier geht es um wahrscheinlich um die materielle Schöpfung, um dasselbe, dass es in Römer 8 geht. Es geht hier um die Schöpfung, die auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, als Adam und Eva sündigten. Das wird auch noch einmal korrigiert, eine neue Schöpfung kommt. Also zurück zu Römer 8. Wir selbst, obwohl wir schon wiedergeboren sind und den Heiligen Geist haben, sind im Leib immer noch unter der Gesetzmäßigkeit der Vergänglichkeit und warten auf die zweite Sohnesstellung, die Befreiung von dieser Vergänglichkeit. Und das ist die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung wurden wir gerettet in dieser Beziehung. Geistlich sind wir schon gerettet, aber äußerlich noch nicht. Aber eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung, denn warum erhofft man noch, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir es ab durch Ausdauer. Wir bleiben also unter diesem Joch. Aber nun kommt etwas anderes. Auch wenn wir seufzen müssen, und wenn die Schöpfung seufzt, Paulus personifiziert praktisch die Schöpfung, wenn wir uns in die Schöpfung hineinversetzen, wissen wir, es ist nicht normal, dass die Schöpfung so ist. Und wir wissen von uns selbst, es ist nicht normal, dieser Zustand, in dem wir uns leiblich befinden. Aber wir haben eine Hilfe. Und darauf weist Paulus jetzt hin. Nun ist interessant, wie er das tut. Wer jetzt allzu charismatisch gesonnen wäre, für den ist die Formulierung in Vers 26 fremd. Denn der sagt gleich, der Heilige Geist ist meine Kraft. So schnell geht das nicht. So schnell geht das nicht. Paulus lehrt uns in 2. Korinther 1, dass jedes Maß an irdischem Wohlbefinden, leiblichem Wohlbefinden, Gesundheit, Bewahrung, ist alles Geschenk und Führung. Kann keiner für den anderen garantieren. Das bestimmt der Herr. Grundsätzlich seufzen wir. Grundsätzlich bleibt dieser Druck, dieser Stress, diese Vergänglichkeit. Aber wie bekommen wir Hilfe? Wenn Sie müde sind, wie bekommen Sie Hilfe? Wenn Sie einen Unfall gehabt haben durch die Vergänglichkeit der Welt? Wie bekommen sie Hilfe? Nicht zunächst durch die Kraft des Geistes. Die ist da. Hier macht Paulus aufmerksam auf das Gebet. Der Heilige Geist hat es zur Funktion, nicht nur uns direkt Kraft zu vermitteln in unserem leiblichen Bereich. Er lässt uns ruhig krank sein, er kann uns ruhig schwach sein lassen. Ich habe so Reste von einer Grippe im Körper, entschuldigen Sie den Mantel. Ja. Was ist dafür die Lösung? Nun, der Heilige Geist kann mich körperlich wieder aufpäppeln. Der kann sofort mich heilen. Aber das ist nicht die Dauerlösung. Die Dauerlösung ist die Verbindung mit dem Herrn. Deshalb spricht er vom Gebet. Diese Notsituationen, die dienen dazu, uns immer wieder in die Abhängigkeit zu verweisen. Das heißt, daran zu erinnern, dass wir vom Herrn abhängig sind, dass wir zu ihm treten. Und da ist der Heilige Geist, der treibt uns zum Herrn. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes, Zacharia 12, Vers 10. Ein Geist des Gebetes, des Flehens. Und hier sehen wir das. In unserer irdischen, materiellen, körperlichen Not will der Heilige Geist uns zum Herrn treiben. Und das andere, das man hier beachten sollte, es gibt einiges in den Versen 26 und 27. Das sind schwierige Verse, das gebe ich zu. Ich habe lange daran gerätselt. Aber mir scheint Folgendes, wenigstens für mich sind sie so noch am deutlichsten. Das Seufzen ist nicht das Seufzen des Geistes. Wenn Ihre Übersetzung das so hat, ist es nicht notwendig, das so zu übersetzen. Wir sind die Seufzenden. Aber der Heilige Geist lebt in unserem Leib. 1. Korinther 6, Vers 19, 20. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir seufzen, und weil er in uns ist, hat er Anteil an unserem Ergehen. Das Wort, das ist doch ein Wort, das uns ein bisschen verwirren kann, bittet für uns. Haben einige in ihrer Übersetzung, er bittet für uns oder betet für uns? Wie bitte? Vertritt uns. Ja. Ja. Vertritt ist besser. Dasselbe Wort haben wir wohl auch in Hebräer, wo Jesus uns vertritt. Da übersetzt man sehr schnell mit, er tut Fürbitte. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass Jesus für uns betet. Ich bin nicht der Meinung, dass der Heilige Geist für uns betet. Das Wort bedeutet eigentlich nicht Fürbitte tun. Es kann eventuell dafür verwendet werden, aber man muss nun vorsichtig sein, wenn wir etwas lehren, muss es so sein. Wenn wir also zwei Möglichkeiten haben, dann geziemt es uns als Menschen nicht zu wählen, jetzt werde ich diese Lösung wählen. Das geschieht dauernd, wenn Bücher geschrieben werden, wenn Professoren Theologie lehren, wenn Prediger auf der Kanzel stehen, irgendjemand kann diesen Fehler machen. Wir greifen zu schnell zu Lösungen, wo es nicht eindeutig ist, damit wir eine Lehre aufstellen können und der Gemeinde sagen können, dies ist, was die Bibel sagt, muss es eindeutig sein, sonst müssen wir es offen lassen. Oder, noch besser, wenn das die Möglichkeit ist, wir müssen versuchen, den Weg zu finden, den die Schrift selbst anzeigt. Das ist überhaupt eine Grundregel in der Theologie, in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften. Weil gerade in den Geisteswissenschaften, auch in der Technik ab und zu, da werden neue Begriffe gebraucht oder alte neu geprägt. Und da darf ein Laie nicht kommen und sagen, wie der Schreiber eines Buches, der so ein Wort verwendet, es nun zu gebrauchen hat. Nein, ich muss fragen, wie meint er das? Und wenn ich an die Heilige Schrift rangehe, ist es auch so. Ich muss fragen, hier ist ein Wort, das gebraucht man manchmal so, manchmal so. Wie gebraucht die Bibel es? Und da merke ich, dass der Heilige Geist sich für uns verwendet. Und ich glaube, das ist für mich wenigstens noch die beste Lösung. in diesem Fall. Er verwendet sich, das heißt, er tritt da in die Mitte und hilft uns in der Verbindung mit Gott. Er steht dazwischen wie ein Mittler. Das hat mit Mittlertum zu tun, ja. Denn wir von uns selbst kommen ja nicht so leicht zu Gott. Aber der Heilige Geist ist ein Geist des Gebetes, indem er uns mit Gott vermittelt. Er treibt uns, gibt uns Worte, gibt uns Kraft, Mut zum Beten und so weiter. Er ist überall dabei, wenn es um das Beten geht. Und wenn wir nun seufzen, dann zeigt er uns den Weg da. Da ist die Hilfe, in der Not. Der Herr kann die Not beheben oder er kann dir Kraft geben in der Not. Die Not bleibt, aber er gibt dir Kraft, sie durchzustehen. Der Heilige Geist verwendet sich da für uns. In uns ist er hinter und in unserem Seufzen. Wörtlich, glaube ich, heißt es in unserem Seufzen. Der Heilige Geist ist in unserem Seufzen da und verwendet sich für uns. Er weiß ja, was er sagen soll. Ihm fehlt es nicht an Worten. Uns fehlt es an Worten. Wir wissen nicht, was wir beten sollten. Wir wissen nicht, wie wir beten sollten. Aber da kann der Heilige Geist zweierlei tun. Er kann mir Worte geben. Und wenn ich nicht ein Reservoir von Vokabular habe, sodass er auf nichts zurückgreifen kann, das Vokabular geht einfach aus, dann ist der Heilige Geist immer noch nicht am Ende. Dann kann der Heilige Geist das Seufzen selbst beim Vater deuten. Wenn Sie unter Schmerzen da liegen, Sie wissen nicht mehr, was zu sagen, Sie können nichts mehr sagen, das Denken ist nicht mehr kohärent. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Dieses Seufzen, innerlich denken Sie an den Herrn, ja? Innerlich denken Sie an den Herrn. Und der Heilige Geist weiß, wie Sie denken. Und er macht aus diesem Seufzen Worten beim Vater. Er weiß, was Sie meinen. Das ist eine ungeheure Hilfe. Ich denke da gerade an eine Frau, die vor kurzem heimgegangen ist. Meine Frau hat sie vor Jahren zum Herrn führen dürfen. Eine Frau aus der Welt. Und hat sie befreundet und mit der Zeit durfte sie zum Herrn führen. Hatte inzwischen überall reingeschnüffelt beim Kommunismus, transzendentale Meditation und so weiter. Und die kam zum Glauben. Und jetzt ist sie vor in ihren alten Jahren zum Herrn gegangen. Die Verwandte, die meiner Frau das mitteilte, sagte, ich war die ganze Nacht bei ihr und immer wieder hat sie so die Hände zusammengelegt, als ob sie beten wollte. Aber sie konnte nicht sprechen, weil sie noch einen kleinen Anfall gehabt hatte. Sie konnte nicht sprechen. Und mir scheint, innerlich gingen die Gedanken Richtung Gott und sie wollte beten. Und ich glaube, da ist der Heilige Geist und kann da vermitteln. Er verwendet sich für uns. Sodass in diesen letzten Zügen auch diese Frau ganz friedlich heimgehen durfte, wie man darauf vertraut. Das sind ungeheure Verheißungen, die wir hier haben in den Versen 26 und 27. Die gehen hinein in die tiefste Not. Schon gar nicht ist hier an Zungenreden zu denken, wie auch namhafte Theologen das haben wollen. Das ist unmöglich. Hier ist nichts von Zungenrede die Rede. Das ist der alte Fehler. Zungenrede ist Beten im Geist, aber nicht alles Beten im Geist ist Zungenreden. Ja? Diese umgekehrte Schlussfolgerung, die dürfen wir nicht immer machen. Eine Bank ist aus Holz gemacht. Diese Bänke sind aus Holz gemacht. Aber nicht alles, was aus Holz gemacht ist, Bänke. Ja? Sehen Sie, man darf das nicht gleich umkehren. Es gibt vielleicht Situationen, wo man das kann, aber das kann sehr schnell, unbewusst oder sehr leicht geschehen. Nun, wenn da noch Fragen wären, können Sie die in der Pause stellen. Ich gehe noch weiter zu den Versen 28 und 29, eigentlich 29 und 30. Vers 28 haben wir den Begriff des Vorsatzes. Der Vorsatz ist das Ziel Gottes, das zum Ausdruck kam, als er uns rief. Und noch einmal möchte ich daran erinnern, dass Sie bei diesem deutschen Wort oder lutherischen Wort oder älterdeutschen Wort Berufung an Ruf denken müssen. Streichen Sie das Wort, das ist unbrauchbar in der Bibel. Ja? Das ist unbrauchbar, das Wort Berufung. Das ist nicht, was das griechische Wort bedeutet. Das deutsche Wort Berufung bedeutet heute etwas anderes, was immer es einmal bedeutet haben mag. Aber hier steht in Vers 28, die nach einem Vorsatz gerufen sind oder gerufen wurden. Ja? Wir sind gerufen worden. Wann? Als wir uns bekehrten. Auf den Ruf hin, Ruf des Evangeliums hin, bekehrten wir uns. Aber was für Absichten hatte Gott mit dem Evangelisten, mit dem Bruder, der uns das Evangelium sagte, der diesen Ruf Gottes an uns heranbrachte? Was für Absichten hatte Gott dabei? Diese Absichten eröffnet Paulus uns hier. Diesen Vorsatz, den Gott zum Ausdruck brachte. Und weil Gott uns gerufen hat und nach einem Vorsatz, das heißt entsprechend einem Vorhaben, deshalb, nachdem wir dem Ruf gefolgt sind, führt er uns auch entsprechend. Wohin? Vers 29. Weil er, Gott, die, die er im Voraus kannte, er weiß, wer zum Glauben kommt, wir nicht, aber er weiß es, auch im Voraus bestimmte, dem Ebenbilde, das heißt seinem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Das ist der Vorsatz. Gott will, dass wir wieder so sind wie er. Adam und Eva wurden so geschaffen. Aber die Gottes Ebenbildlichkeit ist ja verstümmelt worden bei ihnen. Und in Christus ist sie vollkommen da. Er ist das vollkommene Maß, das Abbild, das Bildnis Gottes. Und wenn wir zu Jesus gerufen werden, werden wir so wie er ist. Zuerst in der Wiedergeburt, dann in der Heiligung. Allmählich verändert. Vers 28 lehrt uns, alles, was in unser Leben hineinkommt, hineingebracht wird, das gebraucht Gott, das sind Mosaiksteine, um uns noch mehr Jesus ähnlich zu machen. Das ist sein großer, langfristiger Vorsatz. Und diese Ebenbildlichkeit ist der Sohn. Der Sohn ist die Ebenbildlichkeit. Und das ist sein Vorsatz, so zu werden, wie der Sohn ist, und dann natürlich werden, wie wir der Vater ist. So dass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, das heißt, er hatte einen Plan mit ihnen. Das Wort prädestinieren können Sie auch auf die Seite stellen, das ist hier nicht gerade brauchbar. Es geht hier um einen Plan, den Gott mit uns hatte, den er verwirklichen will. Die Gottesebenbildlichkeit. Aber welchen er im Voraus bestimmte, diese rief, nicht berief er, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Das heißt, die, die sich rufen ließen. Ja? Nicht jeder, der gerufen wird, antwortet. Hier geht es um die Antworten, Antwortenden. Welche er rief und die dann antworteten, diese rechtfertigte er auch. Aber, und jetzt kommt das Schöne, welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Vergangenheitsform, Vergangenheitsform. Wir sind schon herrlich, weil wir schon in der Wiedergeburt ein Stück Jesus ähnlich geworden sind. Und darin liegt die Herrlichkeit. Gott ist der Herrlichste. Zu sein wie Gott ist etwas Herrliches. Da ist schon ein Stück Verherrlichung bei der Wiedergeburt geschehen. Aber es kommt noch mehr. Das hat er in Vers 17 und 18 gesagt. Ja, es kommt noch mehr. Aber hier will er sagen, dass das schon begonnen hat. Und dann kommen die letzten Verse. Die sind dann, glaube ich, wieder etwas einfacher. Sie sind große Verheißungen, die uns trösten. Wenn da noch Fragen sein sollten, kommen Sie doch in der Pause. Und dann kann ich vielleicht nach der Pause noch einmal darauf eingehen. So, jetzt gehen wir zu Römer 9, 9 bis 11. In Römer 9 bis 11 haben wir es mit dem fünften Teil des Römerbriefes zu tun, so wie wir es gegliedert haben. Und als Überschrift könnten wir schreiben, die Heilsbotschaft und die Verwerfung Israels. Die Heilsbotschaft Denn es geht im Römerbrief um das Evangelium, ja, das ist die Heilsbotschaft. Und in der Heilsbotschaft geht es um die Gerechtigkeit, man könnte auch von der Heilsgerechtigkeit sprechen. Aber es geht hier um ein besonderes Problem innerhalb dieses Evangeliums, und das Problem ist die Verwerfung Israels. Zuerst einige grundsätzliche Gedanken zu diesen drei Kapiteln. Paulus hat sich hier eine schwierige Aufgabe gestellt. Er macht es sich auch nicht einfach, die Aufgabe zu bewältigen. Und er hat es uns auch nicht allzu einfach gemacht, ihn zu verstehen. Das müssen wir auch zugeben. Zunächst will Paulus sich dem Volk Israel stellen. Er schreibt nach Rom und denkt in diesem Fall bei den Kapiteln 9 bis 11 sehr stark an die Juden in Rom, an die richtet er ein Wort, denn er will ja in Rom evangelisieren. Und hier ist ein Stück Evangelisationsbotschaft, eine Botschaft, die zur evangelistischen Verkündigung gehört. Zunächst will er sich Israel stellen. Warum? Der Jude kann denken, wenn er die Kapitel 1 bis 8 gelesen oder gehört hat im Saal, wo die Christen in Rom sich zusammenfinden, der Jude kann jetzt denken, der dazugehört hat, aber noch nicht ein Kind Gottes ist. Durch die Botschaft von Paulus wird mit dem ganzen Alten Testament aufgeräumt, kann er denken. Wird das erwählte Gottesvolk abgewertet, sogar abgesetzt. Denn einmal, wenn die Gerechtigkeit Gottes für alle Menschen ohne weiteres ist, wenn andere auch Volk Gottes werden können, dann hört die alttestamentliche Sonderstellung des Erwählungsvolkes auf. Und zweitens, wenn auf Werke verzichtet wird zugunsten des Glaubens, was Paulus lehrt, dann ist Israels Bemühung, das Gesetz zu halten, nichts. Ja, durch Gleichstellung mit Heiden, die ja Sünder sind, gelten die Israeliten als verworfen. Das können sie sich nicht leisten, so zu denken. Hier ist ein Stein des Anstoßes. Warum nimmt Paulus dieses Missverständnis so ernst? Warum, in Anführungsstrichen, rettet er Gott, den Gott seines Evangeliums? Denn er verteidigt ihn hier. Er tut es, um sein Evangelium zu retten. Die Juden sollen Vertrauen zu seiner Botschaft bekommen. Sie sollen durch diese Botschaft gerettet werden, denn das ist der einzige Weg. Hierin ist Paulus ein Beispiel für uns, uns Zeit zu nehmen, die Wahrheit Gottes, wo das notwendig ist, wirklich verständlich zu machen. Nicht einfach so mit Brocken Menschen vor den Kopf zu stoßen. Wir müssen uns den Fragen von Menschen stellen. Und hier gibt es ernste Fragen bei einem Juden. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium ist eine, die Paulus vom Juden erwartet. Ihn überführt man am besten, wenn man auf das Handeln Gottes vor den Augen der Menschen hinweist. Gott hat vor Menschen gehandelt. Wie sah das aus? Im Alten Testament sehen wir das. Und so zitiert Paulus viel aus der alttestamentlichen Schrift, um zu zeigen, wie Gott in der Vergangenheit gehandelt hat. Paulus spricht aber nicht nur zu Juden. Auch die Nicht-Israeliten müssen wissen, wo sie dran sind. Das heißt, die Heidenchristen. Sie müssen wissen, dass der Gott, der sie sich erwählt hat, dadurch, dass er Heiden erwählte, keinen, in Anführungsstrichen, Ehebruch an Israel beging. Und sie müssen wissen, wie sie sich Israeliten gegenüber zu verhalten haben, die nicht so denken wie sie. Das heißt, auch die Heidenchristen müssen denken, dass das alles in rechter Weise zuging, als sie zugelassen werden durften. Und sie müssen wissen, wie sie sich dann zu den anderen verlorenen Israeliten zu verhalten haben. Allgemein formuliert handelt es sich in diesen drei Kapiteln um Folgendes. Das steht jetzt nicht in Ihren Notizen oder wird nicht da stehen. Kapitel 9, die Freiheit Gottes in seinem Handeln. Das wird hier stark akzentuiert. Die Freiheit Gottes in seinem Handeln. Kapitel 10, die Verantwortung des Menschen in seinem Handeln. Gott ist frei, Kapitel 10, der Mensch hat Verantwortung für sein Handeln. Und Kapitel 11, da sehen wir das Ziel oder das Ende, zu welchem beides führt. Das freie Handeln Gottes und das verantwortliche Handeln des Menschen. Da sehen wir, wie sie zusammenfließen. Genauer formuliert ist die Thematik in diesen drei Kapiteln folgende. Und das ist die eigentliche, die ich in den Notizen festgehalten habe. Groß A für Kapitel 9. Das Problem der Verwerfung Israels. Groß B, die Ursache der Verwerfung Israels. Und Groß C, die Grenzen dieser Verwerfung. In Kapitel 11. Kommen wir jetzt zu Kapitel 9, dem Problem der Verwerfung Israels. Mit etwas Persönlichem steigt der Apostel ins Thema ein. Das tut er in allen drei Kapiteln. Er weist auf sich selbst hin. Hier aber noch besonders, kann man sagen. In den Versen 1 bis 6 haben wir den Einstieg. Und in diesem Einstieg, in den Versen 1 bis 6, haben wir zuerst die Sorge des Paulus um Israel. Die Sorge des Paulus um Israel. Damit beginnt das Kapitel. Es ist sehr wichtig zu bemerken, dass am Anfang dieser Erörterung der Erwählungsfreiheit Gottes das Ringen des Paulus um das Heil Israels steht. Wir merken, in Kapitel 9 geht es um die Freiheit Gottes. Manchmal spricht man von der Souveränität Gottes. Wir sprechen vielleicht etwas eher von der Freiheit Gottes, obwohl das andere Wort gebraucht werden kann. Dieses wird betont. Paulus will sagen, du Jude kannst Gott nicht bestimmen, kannst nicht sagen, ich habe diese und diese Gebote erhalten, jetzt stehen mir folgende Segnungen zu. Ja? So kannst du nicht kommen. Alles ist Gnade. Du kannst Gott nicht verpflichten, das will Paulus hier sagen. Es geht in Römer 9 nicht um die Frage, ob Gott den Menschen bestimmt, sondern ob der Mensch Gott bestimmt. Darum geht es. Deshalb die Einseitigkeit, denn das ist die Frage. Darf ein Israelit kommen und sagen, ich habe so und so viel vom Gesetz gehalten, jetzt stehen mir folgende Segnungen zu? Nein, das kann man nicht. Denn Paulus hat bereits gesagt, um so kommen zu dürfen, müsste man alles einhalten, immer. Man dürfte nie sündigen, denn gerade im Gesetz stand ein Wort, unter dem Fluch, unter der Todesstrafe steht jeder, keiner ausgenommen, der nicht immer bleibt in allem, das geschrieben steht. Folglich, wenn einer einmal in seinem ganzen Leben bei einem Gebot nicht nachkommt oder übertritt, muss er sterben. Wie will jetzt ein Jude auf das Haben, auf die Rubrik Haben in seinem Konto hinweisen, wenn nur eine Eintragung auf Rubrik Soll steht? Ja? Diese eine Eintragung bei Soll überwiegt immer alles, was man dabei haben möchte. Ja? So ernst ist die Sache. Das will Paulus sagen. Du kannst also nicht, es ist unmöglich, Gott zu bestimmen. Er ist frei hier. Und in dieser Hinsicht ist es wichtig zu betonen, dass Paulus um die Errettung von Israel ringt. Mit anderen Worten, es ist nicht schon geklärt, dass so und so viel verloren gehen und so viel gerettet werden. Das ist nicht, was Römer 9 lehrt. Sonst könnte Paulus ja am Anfang nicht so sprechen. Wenn Römer 9 lehrt, dass Gott von vornherein Menschen bestimmt hat für die Hölle und einige für den Himmel. Was für einen Zweck hat es dann noch zu ringen und zu beten und bereit zu sein, verloren zu gehen, wenn doch einige gerettet werden könnten? Gerade diese Unsicherheit zeigt uns den Weg in das Kapitel hinein. Sofort wird die Lehre von der sogenannten Souveränität Gottes in die richtige Perspektive gerückt. In dieser Sage des Paulus um Israel möchte ich dreierlei erwähnen. Erstens, die Glaubwürdigkeit seiner Sage, die haben wir in Vers 1. Das heißt, Paulus liegt daran, den Juden in Rom glaubhaft zu machen, dass er um sie bemüht ist. Sie sollen wissen, dass er nicht so leichtfertig über sie gesprochen hat. Er tut das mit einem weinenden Herzen, wenn er sagt, ihr Israeliten seid verloren. Ich setze euch nicht einfach so willkürlich ab mit einem intellektuellen Evangelium. Nein, ich wünschte, ich könnte an eurer Stelle sterben, ewiglich verloren gehen, wenn das zu eurem Heil beitragen würde. Aber es geht ja nicht. Niemand von uns kann die Hölle für einen anderen schmecken. Ja? Das konnte nur Jesus und hat es getan. Die Glaubwürdigkeit seiner Sage betont er hier. Ich möchte auf eines hinweisen, das für uns sehr praktisch sein kann. Das ist der Ausdruck Gewissen im Heiligen Geist. Die zwei wollen uns tagtäglich bestimmen. Unser Gewissen, das erneuert worden ist in der Wiedergeburt, und dann noch der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist im Gewissen. Das heißt, er geht mit dem Gewissen um. Aber die zwei sind nicht eins und dasselbe. Das ist ein wichtiger Vers oder eine wichtige Aussage hier. Gewissen im Heiligen Geist. Zweitens, Verse 2 und 3, spricht er vom Maß seiner Sorge. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich könnte wünschen, ich selber wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Und dann das Dritte, die Verse 3 bis 5, da gibt er uns den Grund seiner Sorge um Israel an. Dieser Grund ist ein dreifacher. Er gibt einen dreifachen Grund an für seine Sorge für Israel. A, Vers 3, Israel ist verflucht. Er wäre bereit, diesen Fluch zu tragen, wenn es ginge. Aber er kann es nicht. Ich möchte bereit sein, ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter entfernt. Mit anderen Worten, die Israeliten sind verflucht und er möchte das an ihrer Stelle auf sich nehmen. Das geht nicht. Israel ist verflucht. Was heißt das? Unter der Todesstrafe. Fluch hat mit Tod zu tun, Segen mit Leben. Fluch ist der Weg zum Tode, Segen ist der Weg zum Leben. B, zweiter Grund für seine Sorge, Israel ist Verwandtschaft. Das sind seine Verwandten. Und deshalb trägt er um sie Sorge. Und hier haben wir einen kleinen Hinweis. Es ist ganz in Ordnung, wenn wir besorgt sind um unbekehrte Familienmitglieder. In der näheren Familie und im weiteren Verwandtenkreis. Die sind unsere Verantwortung. Paulus denkt so, weil sie Verwandtschaft sind, weil sie sein Volk sind, deshalb ist er um sie bemüht. Dritter Grund, Israel hat große Vorrechte, Verse 4 und 5. Und die zählt er hier auf. Ich mache auf Vers 5 besonders aufmerksam. Deren die Väter sind und aus welchen, nach dem Fleisch, der Messias ist. Christus bedeutet Gesalbter, kommt vom Griechischen. Messias ist das verdeutschte griechische Wort Meschiach und bedeutet auch einfach Gesalbter. Messias sagen wir, wenn wir an den verheißenen Erlöser Israels denken. Christus, wenn wir an unseren, des Heiden, der Heiden Erlöser denken. Aber hier geht es um den israelitischen Messias, der für alle Menschen ein Erlöser geworden ist. Nach dem Fleisch, der Christus ist, welcher über Entweder allen oder allem. Dritter, Entschuldigung, entweder sächlich oder persönlich ist, Komma, Gott, Komma, gepriesen in Ewigkeit, wahrlich. Sie mögen eine Übersetzung haben, wo das nicht so steht. Es gibt Ausleger, die stellen die Satzzeichen anders, sodass wir hier zweierlei Aussagen haben. Eine Aussage über Jesus Christus und eine Aussage über Gott. Aber das ist eigentlich für den Zusammenhang etwas befremdend. Der Lob Gottes des Vaters, der kommt erst am Ende dieser drei Kapitel. Das wäre hier vorweggenommen. Und auch rein sprachlich ist es natürlicher, hier Christus als den Gott zu sehen, der gepriesen wird. Es hat auch seine Bedeutung. Denn Paulus kann denken an die Synagogenliturgie oder den Gottesdienst, an die Gebete, die dort immer wieder, je nach Tag, vorgeschrieben sind und gebetet werden. Da wird Gott gelobt. Immer wieder lobt der Jude Gott, auch im Alltag. Es gibt viele Lobgebete, von denen könnten wir eigentlich lernen. Die sind dem Juden eingeprägt. Und auch in der Synagoge lobt er Gott. Und nun denkt Paulus vielleicht daran, dass der Gott, den die Juden in der Synagoge loben, das ist der Sohn Gottes, der im Alten Testament Jahwe war. Ohne dass sie es vielleicht haben wollen oder wissen, rühmen sie die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Paulus will herausstellen, ich habe es mit eurem Gott zu tun. Christus ist nichts weniger denn der lebendige Gott. Die Geschichte der anderen Version ist sehr alt, aber sie leidet heute darunter, dass liberale Theologen sich ihr gern angenommen haben. Das heißt, man sagt dann sehr schnell, Paulus würde nie Christus als Gott bezeichnen. Es wäre also nicht paulinisch, wenn wir hier es so formuliert hätten. Paulus würde sagen, Christus ist der gepriesene Gott. Aber das stimmt nicht. Paulus spricht von Jesus durchaus als Gott. Und es gibt einige Stellen, besonders bei Titus und Timotheus. Und auch hier ist es durchaus nicht nur paulinisch, sondern auch johannäisch und überhaupt mit der ganzen Heiligen Schrift übereinstimmend, wenn Jesus Christus der Gott ist, der hier gepriesen wird bis in alle Ewigkeit. Das Wort Amen ist aramäisch und wir haben es im Deutschen übernommen, aber es bedeutet eigentlich wahrlich, das ist indikativ, oder so sei es, das wäre dann imperativ. Das heißt, so ist es und so soll es sein, wie hier gesagt. Es ist eine Betonung. Und mit Vers 6 steigt er dann ins Thema ein. Mit Vers 6 kommt er dann zum Thema. Also Verse 1 bis 5, die Sorge des Paulus. Und mit Vers 5 kommt er zum Thema. Und das Thema ist eigentlich, Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort. Er formuliert es hier in der negativen Form. Es ist nicht hinfällig geworden, aber positiv ausgedrückt in der bejahenden Form heißt es, Gott ist einer, der sein Wort hält. Die Sorge des Paulus stammt aus dem Evangelium. Weil er das Evangelium kennt, trägt er Sorge um Israel. Aber das Evangelium sagt, wer nicht mit Christus rechnet, der ist verflucht. Dieses widerspricht aber nicht, sagt Paulus, dem früheren Wort Gottes an Israel. Und darum geht es. Wenn Gott hier die Heiden annimmt und Israeliten, nicht alle, aber Israeliten verflucht, wie ist es dann aber mit der Verheißung Gottes an Israel? Und diesem Problem widmet er sich jetzt. Das wollen wir dann nach der Pause weiter besprechen.